Und dass wir so, ich freue mich so, dass wir einfach so diese Zeit jetzt haben und dass ich hier auch so stehen darf, dass der Herr mir was aufs Herz gelegt hat, um was auszuteilen. Und das ist gut. Ja. Okay, ich war so gerade so von den Liedern so berührt. Das sind so gehaltvolle Lieder teilweise. Ich gebe dir mein Herz, ich gebe dir mein Leben. Sei du der Mittelpunkt in meinem Leben. Ich gehöre dir. Ne? Und allein durch seine Gnade können wir vor ihm stehen. Niemand von uns kann aus eigener Kraft vor den Thron Gottes kommen. Niemand. Wir brauchen Jesus Christus. Jesus hat den Weg bereitet. Ich bin so froh, dass wir das begriffen haben in unseren Herzen. Das ist das Fundament, auf dem wir stehen, auf dem unser Leben gedeihen kann, auf dem unser Leben so gedeihen kann, dass es in die Ewigkeit hineinreicht. Dass wir Jesus Christus ergreifen konnten in unserem Herzen und dass wir glauben dürfen. Wohl wissend, dass wir seinem Anspruch, dem Anspruch unseres Gottes und Vaters, nicht aus eigener Kraft gerecht werden können. Dieses Gebot, was Jesus gesagt hat, liebe den Gott, deinen Herrn von ganzer Kraft, von ganzer Seele, mit ganzem Verstand, ich sag mal, mit allem, was dich ausmacht, kannst es nachlesen in Markus Kapitel 12, Vers 29. Da steht das drin. Was Gott fordert, wir können es nicht erfüllen in unserer menschlichen Schwäche. Und ich bin so froh, dass darüber Gnade ist und dass wir diesen Geist Gottes in uns haben und diesen Glauben haben und dieses Verlangen danach, ihm nachzufolgen. Das Verlangen danach, ihn zu lieben. Und ich glaube, das sieht der Herr in unseren Herzen auch an, wenn wir wollen, auch wenn wir fallen. Er sagt, der Gerechte fällt siebenmal und steht wieder auf. Ja, wir versagen bis zu unserem Lebensende. Aber der Herr hält uns an seiner Hand. Lasst uns an ihm festhalten und sagen, Herr, ich will dir folgen. Ich möchte danach trachten. Ich habe heute eine Predigt mitgebracht. So, wir haben ja in der letzten Zeit so ein besonderes Thema gehabt. Was meint ihr, worüber ich heute nicht predige? Keine Ahnung über den Heiligen Geist. Wobei der Heilige Geist ist immer mit drin. Ich habe heute mehr wie soll ich sagen, ein Hirtenthema oder ein seelsorgerisches Thema. So aus Blick des Hirten, mit dem Blick des Hirten auf die Schafe, die da einfach auch mal so ein bisschen Zuspruch brauchen. Ich selber auch. Aber mir hat Gott was aufs Herz gelegt. Ich nenne die Predigt heute, habe deine Lust am Herrn. Das ist das Thema. Aber es geht zuerst um was anderes. So, ich habe in den letzten Jahren, aber auch in letzter Zeit, mit Menschen zu tun gehabt, die gelitten haben unter ihrem unerfüllten Herzenswünschen, wo mir das selbst so vor Augen stand und ich so diesen Schmerz ein Stück weit spüren konnte. Ich habe einen Wunsch in meinem Herzen, was ich gerne hätte, aber es erfüllt sich nicht. Ja, da gibt es, ich sag mal, die Ungläubigen, die dann auch nicht wissen, wie sie damit umgehen können, die damit nicht zu Gott gehen können, aber auch unter Christen gibt es das ja, dass Wünsche da sind, was ganz normal ist in unser aller Leben, aber es erfüllt sich nicht. Und ich kenne das auch aus meinem eigenen Leben, das ist auch aus dem Christenleben, dass ich Wünsche hatte und die haben sich nicht sofort erfüllt. Ich überlege gerade, ob es einen Wunsch gab, der sich bis jetzt noch nicht erfüllt hat. Weiß ich nicht. Auf jeden Fall, wenn er denn da war, dann leide ich nicht mehr drunter. Ja, da kommen wir vielleicht im Laufe der Predigt auch zu, dass wir dann irgendwo nicht mehr drunter leiden. Aber erstmal ist so ein unerfüllter Wunsch durchaus schmerzhaft. Ich möchte mal eine Bibelstelle vorlesen aus dem Aus dem Buch der Sprüche. Sprüche, Kapitel 13, Vers 12. Ich lese jetzt erstmal aus der Luther-Übersetzung. Hoffnung, die sich verzögert, ängstet das Herz. Wenn aber kommt, was man begehrt, das ist ein Baum des Lebens. Also hier ist die Rede davon, dass ein unerfüllter Wunsch Angst im Herzen auslösen kann. Die Elberfelder Übersetzung klingt ein bisschen anders. Hingezogene Hoffnung macht das Herz krank. Aber ein eingetroffener Wunsch ist ein Baum des Lebens. Und die Hoffnung für alle, die hattest du ja gerade auch schon, Sabine. Endloses Hoffen macht das Herz krank. Ein erfüllter Wunsch schenkt neue Lebensfreude. Kennen wir das? Das kann sich ja manchmal an Kleinigkeiten festmachen. Ja, dass man gerne etwas hätte. Aber bis auch hin den großen Lebenswünschen, die wir so alle haben. Ja, materiell, immateriell. Da ist dann der Wunsch nach einem Partner. Da ist das Sehnen nach einem Kind, dass ein Kind geboren wird. Da ist der Wunsch, ein Haus zu haben, ein eigenes. Oder einen Beruf zu finden, eine Arbeitsstelle zu finden. Da ist womöglich der Wunsch, ein tolles Auto, was einem immer wieder so auffällt, zu haben. Und es gibt auch kleinere Wünsche, die so präsent im Herzen sein können, dass man irgendwann anfängt, darunter zu leiden. Dass es nicht nur ein Begehren ist, das man wahrnimmt, sondern dass sich dieses Begehren zum Leiden entwickelt. Zu einer Unzufriedenheit. Und wenn man dann rumgeht und rumschaut und sieht, der Nachbar hat's, der kriegt das einfach. Guck dir die an. Die geht nicht mit dem Herrn, die wird einfach schwanger. Oder ich bete schon so lange und der macht nicht viel und kriegt ein Haus. Und wie lange warte ich schon auf meine Arbeitsstelle? Und der Nächste, der bewirbt sich einfach einmal und hat sofort eine Stelle. Und ich muss warten. Plötzlich kommt zu dieser Unzufriedenheit, zu diesem unerfüllten Wunsch womöglich Neid. Missgunst. Und das ist etwas, was das Herz vergiften kann. Und wenn dann diese Missgunst, dieser unerfüllte Wunsch sich plötzlich umdreht und sagt, Gott, du siehst mich doch. Du siehst doch mein Herz. Warum erfüllst du mir denn diesen Wunsch nicht? Ist denn irgendetwas nicht in Ordnung? Gibt es dich überhaupt? Hörst du mich überhaupt? Bin ich überhaupt dein Kind? All diese Fragen, die mögen ja plötzlich auftauchen. Ne? Vielleicht haben wir das sogar schon alles erlebt. Dass plötzlich so Gedanken angeflogen kommen. Sieht der Herr mich? Nimmt er mich überhaupt wahr? Hört er mich? Ist da womöglich Sünde in meinem Leben, die ich selber gar nicht sehe? Warum zeigt mir Gott das nicht? Warum? Plötzlich kommt diese Frage nach dem Warum. Hätte sich Hiob auch stellen können, der alles hatte. Und dann schickte ihn Gott in diese Prüfung. Und Hiob wusste nicht, warum. Und er hat in seiner Frömmigkeit festhalten können. Er hat das gesagt. Wir wissen nicht so ganz genau, wie es in seinem Herzen aussah. Später ist er dann ja auch anklagend geworden. Also ganz normale menschliche Reaktion. Und ich möchte mal so ein biblisches Beispiel heute betrachten aus Samuel, 1. Samuel Kapitel 1. Da geht es um die Geburt Samuels. Und das ist eine Geschichte jetzt hier, die geht über ein Kapitel, über zwei sogar, will ich gar nicht alles vorlesen. Vielleicht mal nur so kurz skizzieren. Da gab es also einen Mann, der hieß Elkana. Und er hatte zwei Frauen. Eine Frau hieß Hannah. Die zweite Frau, die hieß Peninna. Und die Peninna, die hatte, glaube ich, schon 4 Kinder. Die war also fruchtbar. Und Fruchtbarkeit, das haben wir schon mal gehört früher, war in der Zeit ein Segen Gottes. Wer nicht fruchtbar war, wer als Frau unfruchtbar war, das war ein Makel. Da war auch etwas in der Gottesbeziehung gestört. Dafür stand das. Ja? Eine Frau, die ihrem Mann Kinder gebären konnte, die war ein Segen für den Mann, weil der Name erhalten wurde. So, und diese Hanna, die Mitfrau, die bekam also keine Kinder, die war unfruchtbar. Und sie fing an, darunter zu leiden. Und das ging jahrelang. Und jedes Jahr zogen sie zu den festgesetzten Zeitpunkten dann zum Zentrum der Huldigung Gottes, zum Tempel, da wo eben also auch die Opfer dargebracht wurden. Damals war es dann sehr wahrscheinlich noch die Stiftshütte. Die Opfer dargebracht wurden und haben dann auch Gott geopfert. Und in dieser Gegenwart Gottes wurde das dann besonders offenbar. Dann fing Hanna an zu weinen. Das Opferfleisch wurde dargebracht, wurde verteilt, das, was die Angehörigen selbst essen konnten. Und der Elkana hat das nach Köpfen aufgeteilt und Hanna bekam immer nur einen Teil. Für sich alleine. Und das war so frustrierend. Und das hat ihr den Appetit genommen und sie ist in Depression gefallen und sie hat geheult, geheult, geheult. Und dann ist da mal wieder so eine Situation und dann sagt der Elkana, ihr Mann, ich lese jetzt mal aus Vers 8 im ersten Kapitel des ersten Samuel-Buches. Elkana aber, ihr Mann, sprach zu ihr, Hanna, warum weinst du und warum issest du nichts und warum ist dein Herz so traurig? Bin ich dir nicht mehr wert als 10 Söhne? Bin ich dir nicht mehr wert als 10 Söhne? Man muss also verstehen, dass die Hanna nicht nur darunter litt, dass sie nicht nur Kinder gebären konnte, nicht nur Kinder nicht gebären konnte, sondern sie wurde deswegen auch noch von ihrer Widersacherin, das steht da wirklich dieses Wort, ihre Widersacherin, also die Peninna, wurde sie deswegen auch noch gehänselt und die kränkte sie deswegen und verspottete sie deswegen. Das war also dieser Kampf zwischen diesen beiden Frauen um die Gunst des Mannes und der Elkana steht da, liebte seine Hanna, die Peninna anscheinend nicht so, aber die hatte die Kinder. Das war die Familiensituation und in diesem Vergleich stand dann auch noch die Hanna und dann sagt ihr Mann, warum ist dein Herz so traurig? Bin ich dir nicht mehr wert als 10 Söhne? Er spricht also etwas an, was so ihren Blick herausnimmt aus dieser Vergleichssituation mit dieser Peninna und zurückführt zu sich selbst. Erinnerst du dich nicht daran, dass ich dich liebe, dein Mann? Erinnerst du dich nicht an unsere erste Liebe? Wie ist das alles verschwunden? Ist dir diese erste Liebe nicht mehr wert als 10 Söhne, die Gott dir geben könnte? Warum ist dein Herz so fixiert darauf, auf diesen Wunsch? Siehst du nicht, dass du darunter leidest? Schau doch weg, hin zu mir. Als ich das gelesen habe, musste ich an unsere Gottesbeziehung denken. Was spielt sich in unseren Herzen ab, wenn unser Wunsch, der unerfüllt ist, so groß wird, dass wir nur noch ihn im Blick haben? Wenn er unser Herz so einnimmt, dass er alleine unser Denken und unser Herz dominiert und unsere erste Liebe zu Gott womöglich darunter leidet. Vielleicht so, das gibt es ja auch in der Offenbarung, ne? Dass der Herr in einem dieser Sendschreiben, ich weiß jetzt nicht mehr welches, wie bitte? Im ersten, ja, welche Gemeinde war das, weißt du das? Die Gemeinde zu Philadelphia sehr wahrscheinlich, ungeprüft, jetzt nicht nachgelesen, wo er eben das vorhält. dass sie zwar fleißig ist und alles macht, aber du hast deine erste Liebe verlassen. Du hast deine erste Liebe verloren. Und ich habe mich gefragt, wir haben letztens drüber gesprochen, auch Heike und ich, und Heike sagte das so. Ja, das ist ja auch so mit unserer Beziehung zu Jesus. Ne? So, oder ich habe das irgendwo gelesen, ist auch egal. Auf jeden Fall, das ist das so mit unserer Beziehung zu Jesus, dass wir auch die ein Stück weit verlieren können. So die erste Begeisterung, die wir hatten. Ich weiß, als ich damals gerade wiedergeboren war, ich war in Flammen. Das war, Jesus war ein und alles für mich. Und ich weiß, dass das also auch im Laufe meines Lebens ein Stück weit so Schwankungen dann ausgesetzt war. Und ich mich auch fragen musste, wo ist denn meine erste Liebe geblieben? Und plötzlich sind da Dinge, andere Dinge, die sich in unserem Herzen dann breit machen können und die diesen Platz einfach ausnehmen. Das ist es, unser Herz bleibt kein Vakuum. Da ist immer irgendetwas. Daran musste ich denken, als ich das so gelesen habe. Und ich frage uns, haben wir womöglich so verglichen wie mit einer Ehe, so die erste Liebe, so dieses erste Brennen vielleicht auch ein Stück weit verloren? Ist da so eine Gemächlichkeit reingekommen? Ist der Herr vielleicht zurückgetreten und andere Dinge sind uns wichtiger geworden? Hannah reagiert so, dass sie mit diesem Wunsch dann zu Gott geht, an den Tempel herantritt. Und ihr kennt diese Geschichte sehr wahrscheinlich. Eli, der Hohepriester, sieht sie, denkt zuerst was anderes, was da los ist, dass sie womöglich betrunken ist, stellt das klar. Und dann sagt sie ihm nur, dass sie betrübt ist und dass sie Gott ihr Herz ausgeschüttet hat. Sie sagt nicht konkret, was ihr Wunsch ist. Aber Eli geht hin und sagt, in der Kraft Gottes, dein Wunsch wird dir erfüllt werden. Und dieses eine Wort des Zuspruches tröstet Hannah. Zuspruch von Gott her. Ich habe deinen Wunsch gesehen. Ich habe dein Herz angeschaut. Du hast dich mir zugewandt, bist zu mir gekommen und hast dich in einem Gelübde dann später auch festgeschrieben, dass du mir dieses Kind auch geben willst. Gott hat ihren Wunsch, ihren Herzenswunsch angeschaut und sie getröstet. Und das bewirkt in ihr sofort eine Veränderung. Das Wort Gottes, dass er sie sieht und dass er ihr helfen würde. Und sowas Ähnliches finden wir dann im Psalm 37. Den möchte ich jetzt als nächstes mal ansprechen. Psalm 37, ein ganz bekannter Psalm unseres des Königs David. Der fängt schon so an: Entrüste dich nicht über die Bösen, sei nicht neidisch auf die Übeltäter. Ja, dieser Punkt. Neid. Schau sie nicht an, da ist dein Wunsch, und sei nicht missgünstig, wenn es ihnen gut geht. Schau nicht auf deinen Nächsten, vergleich dich nicht. Denn wie das Gras werden sie bald verdorren und wie das grüne Kraut werden sie verwelken. Hoffe auf den Herrn und tue Gutes. In einer anderen Übersetzung steht, verlass dich auf Gott, verlass dich auf deinen Herrn, tue Gutes. Das heißt, schau weg von dem, was da diesen Neid hervorruft. Vergleich dich nicht, verlass dich auf Gott mit dem, was dein Leben ausmacht. Tue Gutes in seinem Sinn, in seinem Sinne. Das heißt auch, folge ihm nach. Bleibe im Land und nähre dich redlich. Und dann der Vers, auf den es mir jetzt ankommt. Habe deine Lust am Herrn. Der wird dir geben, was dein Herz wünscht. Und im Folgevers lese ich auch nochmal. Befiehl dem Herrn deine Wege und hoffe auf ihn. Er wird's wohl machen. Habe deine Lust am Herrn. Der wird dir geben, was dein Herz wünscht. Habe deine Lust am Herrn. Als ich das erste Mal gelesen habe, damals als junger Christ, da habe ich gedacht, Lust? Weil so nach meinem Sprachverständnis Lust immer was mit Sexualität zu tun hat. Oder das ist in unserer Gesellschaft vielleicht eher in diese Richtung geprägt. Ja, so in, ich sag mal, vor einigen 100 Jahren, vielleicht vor 200 Jahren, hätte man in Deutschland den Begriff Lust verwenden können, ohne irgendwelche Gedanken an Sexualität dazu zu haben oder so. Lust meint Begehren. Lust meint hier Wünschen. Das, was in unseren Herzen an Wunsch ist. Und Lust ist von sich aus nicht erst negativ, sondern erstmal wertneutral. Lust wird dann negativ, wenn das Ziel, was ich verfolge, das, was ich begehre, negativ ist. Also ich kann ein Begehren, einen Wunsch, eine Lust haben, die Gott gefällt. Und er sagt, habe deine Lust am Herrn. Lust an sich ist also nicht negativ. Lust kann negativ werden. Lust kann sogar entarten. Dann, wenn daraus eine Gier wird, eine übersteigerte, überhaupt nicht stillbare Lust, die nach immer mehr und mehr und mehr schreit. Ja, das kennen wir gerade auch aus dem sexuellen Bereich oder auch aus dem Bereich der Macht und des Geldes. Geldgier, davon spricht die Bibel auch. Und wenn ich dann noch einen drauftoppe, dann kann aus dieser Gier sogar ein Götzendienst werden. Jesus spricht davon, dass wir nicht zwei Herren dienen können. Dem Herrn, ihm und dem Mammon. Mammon steht für Geldgier. Das ist der Götze des Geldes und der Macht. Da, wo aus unseren Herzen diese Dinge so begehrt werden, dass sie nicht nur begehrt werden, sondern angebetet werden und Lebensinhalt, Ziel unseres Lebens sind. Götzendienst. Das mal so kurz eingeflochten. Aber grundsätzlich sagt der Herr, ist Lust erstmal neutral. Und er sagt, habe deine Lust am Herrn, habe deine Lust am Wort Gottes. Das heißt, wir sollen ihm ausgerichtet sein. Ich habe vorhin schon mal dieses ganz zu Anfang das Bibelwort aus Markus 12 zitiert, ja, wo er sagt, Liebe, das ist ein Gebot. Gott gibt uns dieses Gebot, ein Gebot, eine Forderung, die uns ja auch schützen soll. Die Forderungen Gottes sind ja nicht dazu da, um uns einzuengen oder um uns zu berauben, sondern sie bieten uns einen Rahmen, in dem wir geschützt leben können, in dem er uns in seiner Weisheit begegnet und sagt, du, das ist gut für dein Leben und deswegen setze ich dir diese Grenzen. Gebot. Beweg dich in diesen Grenzen, dann geht es dir gut. Und sein erstes Gebot ist, liebe mich mit deinem ganzen Verstand, liebe mich mit deinem ganzen Sein, mit deiner Kraft. Mit all dem, was dich ausmacht, wohin deine Herzensziele gehen, liebe mich, dann geht es dir gut, dann bist du in einem geschützten Rahmen und du bist auf einem guten Weg. Das sagt er in Markus 12, Vers 29. Und das ist so ein Anspruch, den es gar nicht, der gar nicht so leicht erfüllt ist, wo wir auch drum ringen müssen. Und wenn wir uns selbst betrachten, so Innenschau halten und sagen, ja, gibt es was, was mich davon fernhält oder was mich wegziehen will, was plötzlich groß wird in meinem Herzen an Begehren und Wünschen, dann denke ich, müssen wir vorsichtig sein. Aber das Schöne ist aus diesem Wort, aus diesem Psalm 37, dass wir nicht alleine sind damit, sondern dass der Herr sagt, ja, ich gebe dir Grenzen. Habe deine Lust, folge mir, und es gibt einen Zeitpunkt, an dem ich dich anschaue, an dem ich dir den Herzenswunsch erfülle. Da steht, er wird dir geben, was dein Herz begehrt. Manchmal ist dieses Warten nicht leicht, bis sich das denn erfüllt. Wenn wir einen Wunsch haben in unserem Herzen, der so quälend wird, der so laut wird, dann ist das schwer, sich manchmal neu auszurichten auf den Herrn. Dann kommt so der Punkt, wo wir um Geduld ringen müssen, wo wir darum ringen müssen, womöglich erstmal diesen Wunsch, der uns so dominiert und so einnimmt, loszulassen. Manchmal ist das auch eine Prüfung von Gott, um zu schauen, was ist tatsächlich in unseren Herzen. Vielleicht, um uns das auch vor Augen zu führen. Ja, wir lesen zum Beispiel im 5. Mose, Kapitel 8, Vers 2, dass Israel 40 Jahre in der Wüste unterwegs war. Was für eine lange Zeit. Was für eine lange Zeit. 40 Jahre. Ich führe euch in das verheißene Land. Ein Land mit Milch, wo Milch und Honig fließen. Wo es Überfluss gibt. Paradiesische Zustände. Ich führe euch in das verheißene Land. 40 Jahre Wüstentrott. 40 Jahre Manna. Süß, ich kann das Süße nicht mehr haben. 40 Jahre Wachteln, Fleisch, beim ersten Mal noch ganz lecker, aber dann jeden Tag 40 Jahre. Die Israeliten hätten das nach 2 Jahren haben können. Nach 2 Jahren standen sie vor den Toren Kanaans und sind in Angst verfallen, in Hysterie und wollten Josua und Kaleb steinigen, oder, ne? Und dann hat der Herr gesagt, ihr werdet durch die Wüste wandern. Ich werde euch läutern. Ich werde schauen, was in euren Herzen ist. Und er hat sie geprüft. Und das steht im 5. Buch Mose, Kapitel 8. Und gedenke des ganzen Weges, den dich der Herr, dein Gott, geleitet hat, diese 40 Jahre in der Wüste, auf dass er dich demütigte und versuchte, damit kund würde, was in deinem Herzen wäre, ob du seine Gebote halten würdest oder nicht. Wer ist mir wichtiger? Warum ist dein Herz so traurig? Bin ich dir nicht mehr wert als 10 Söhne? Sagte Elkana. Und Gott sagte, damit kund würde, was in deinem Herzen wäre, ob du seine Gebote halten würdest oder nicht. Wer ist dir wichtiger? Jesus sagt in Matthäus 10, Vers 34, folgende: Ihr sollt nicht meinen, dass ich gekommen bin, Frieden zu bringen auf die Erde. Ich bin nicht gekommen, Frieden zu bringen, sondern das Schwert. Denn ich bin gekommen, den Menschen zu entzweien mit seinem Vater und die Tochter mit ihrer Mutter und die Schwiegertochter mit ihrer Schwiegermutter. Das liest sich so leicht, ne? Aber wenn man die geliebte Familie verlassen muss, weil der Herr ins Herz getreten ist und plötzlich in der Familie Widerstand ist und Streit darüber. Ich denke immer an die Muslims. Aber wir selber haben das vielleicht auch erlebt. Ja, also ich habe auch Kämpfe erlebt, Kopfschütteln. So, da stellt sich die Frage, ist der Herr uns wichtiger? Und er sagt weiter, und des Menschen Feinde werden seine eigenen Hausgenossen sein. Wer Vater oder Mutter mehr liebt als mich, der ist meiner nicht wert. Und wer Sohn oder Tochter mehr liebt als mich, der ist meiner nicht wert. Ich sag's mal bezogen auf den Kinderwunsch, wer das ungeborene Kind mehr liebt als mich, der ist meiner nicht wert. Ist das hart? Und wer nicht sein Kreuz auf sich nimmt und folgt mir nach, der ist meiner nicht wert. Wer sein Leben findet, das, was für uns Leben ausmacht, mit unseren Wünschen, wer sein Leben findet, der wird es verlieren. Und wer sein Leben verliert, um meinetwillen, der wird es finden. Hast du schon so Lebenssituationen gehabt in deiner Beziehung zum Herrn, wo du gesagt hast, ich verliere mein Leben, Was hier gemeint ist, ist, in einer Situation zu stehen, loszulassen. Also wir haben das erlebt. Ich habe das erlebt, dass ich um eines Glaubens willen dann auch auf Wünsche verzichtet habe. Ich war an einem Punkt nach meiner ersten Ehe, da war ich ungläubig und ich war Mitte 20, 26, 27, als ich gläubig wurde und dann stellte sich nach kurzer Zeit, als ich Erkenntnis hatte, stellte sich mir die Frage, Herr, darf ich wieder heiraten? Manch einer wird sich diese Frage gar nicht stellen, sondern ich habe das Begehren, ich möchte. Ich tue. Und wenn ich nicht sofort einen Partner finde, ja, dann gucke ich mal, wo ich irgendeinen finde. Und wenn es dann halt nicht in der Gemeinde ist und wenn der halt auch nicht gläubig ist, dann suche ich mal. Ich werde schon was finden, mache mich nicht zurecht. Als Frau und als Mann gehe ich in die Muckibude oder sonst irgendwas. So. Aber bei mir war die Frage, darf ich das? Gott hat mir Frieden gegeben. Aber dann kam eine Zeit des Wartens. Das war meine Geduldsprobe. Und dann kam eine Zeit der seelischen Herstellung, dass ich heraustreten konnte aus meinen Bindungsängsten, die sich plötzlich offenbarten. Bis ich dann so weit war, dass ich zu meiner Heike Ja sagen konnte. Für Heike war das auch nicht so angenehm. Ja. Oder ich erinnere mich, als wir den Wunsch hatten nach einem Haus. Und wir suchten und suchten und suchten und es erfüllte sich nicht. Und jeder sagte uns, ihr habt kein Geld. Ohne Eigenkapital geht's nicht. Und dann sind wir erst von Ahaus nach Burg Steinfurt gezogen. Zur Miete. Und da gingen die Türen so rasend schnell auf, dass ich gedacht habe, naja gut, dann sollen wir wohl anscheinend nur mieten. Dann haben wir in Burg Steinfurt gewohnt. Und dann kam diese Zeit, wo ich wirklich losgelassen habe. Ich habe das Haus, das eigene Haus, innerlich vor Gott losgelassen. Hab gesagt, okay, dann sparen wir mal gucken, was sich entwickelt. Vielleicht kaufen wir uns irgendwann eine Eigentumswohnung. Und wir wohnten nicht mal anderthalb Jahre hier in Burg Steinfurt zur Miete. Und dann wirklich, das war so von Gott geführt, hatten wir innerhalb von 14 Tagen unser jetziges Haus. Und die Dame, die uns das verkaufen wollte, die drängte uns das förmlich auf, ging immer weiter runter mit ihren Forderungen und hat dann noch so Zahlungsmodalitäten sich vorgestellt, wo der Notar dann sagte, das ist eine Stundung, also mehr als ein Fünftel des Betrages. Und der Banker sagte, wo wir ja kein Geld haben, das ist wie Eigenkapital. Das braucht ihr nicht finanzieren. So macht Gott das. Ich habe meinen Wunsch losgelassen und nicht lange Zeit später erfüllte er sich. So. Und es gibt manche Sache, wo ich dann so auch noch in anderen Dingen was erlebt habe. Gott sagt, so will ich dir geben, was dein Herz begehrt. Habe deine Lust am Herrn. Und das tröstet mich so, dass Gott nicht an uns vorübergeht, dass Gott jeden von uns anschaut, jeden von uns wahrnimmt mit seinen Wünschen. Aber auch, ich glaube, auch sieht, welchen Stellenwert hat dieser Wunsch in unserem Herzen. Und dann aus seiner Liebe zu uns, da, wo dieser Stellenwert womöglich zu Ungunsten oder ungünstig verschoben ist, erst an uns arbeitet. Manchmal gibt es auch ganz einfach womöglich Gründe, die auch so einen Wunsch, andere Gründe, die so einen Wunsch noch hindern. Weiß ich nicht, das mag vielfältig sein. Ich finde auch keine Antwort darauf, wenn Menschen ein ganzes Leben lang diesen Wunsch, diesen einen Wunsch, der da vielleicht da ist, nicht erfüllt bekommen. Das erleben wir ja auch. Nicht alle Wünsche werden erfüllt. Aber ich will an dem festhalten, was Gott sagt. Habe deine Lust am Herrn, so will er dir geben, was dein Herz begehrt. Und ich glaube, was auch gut ist für uns. Das tut er auch. Und das führt dann dazu, wie wir das in den Sprüchen im Eingangsvers aus Sprüche so lesen. Ein erfüllter Wunsch schenkt neue Lebensfreude. Die Hanna konnte diesen Wunsch schon, ich sag mal, geistlich riechen, dass er sich erfüllen würde. Da war plötzlich eine Hoffnung, als der Eli ihr die Hand auflegte und sagte, der Herr hat dein Gebet erhört. Plötzlich veränderte sich ihre Seelensituation. Und sie hat dann ein Loblied geschrieben, als sie dann ihren Samuel tatsächlich geboren hatte. Das will ich jetzt, das ist das Kapitel 2 im ersten Buch Samuel, könnt ihr mal nachlesen. Da will ich jetzt nur mal so ein paar Verse. Mein Herz ist fröhlich in dem Herrn. Mein Haupt ist erhöht in dem Herrn. Mein Mund hat sich weit aufgetan, wider meine Feinde. Da denke ich an ihre Widersacherin. Denn ich freue mich deines Heils. Ich füge mein zu, mein Gott. Die Unfruchtbare hat 7 geboren. Stimmt ja gar nicht. Er hat ja nur 1 geboren. Ne? Aber dieser Damm, dieser Fluch, dieses Ungesegnetsein, dieser Makel ist durchbrochen. Wo ein Kind ist, da ist auch Zuversicht auf mehr. Gott hat mein Begehren angesehen. Der Herr tötet und macht lebendig, führt hinab zu den Toten und wieder herauf. Der Herr macht arm und macht reich. Er erniedrigt und erhöht. Alles ist in seiner Hand. Der Herr hat meines Herzens Wunsch angesehen. Oder ich denke an die Hagar, als sie dann in der Wüste saß von Sarah, der Frau Abrahams angezettelt, dann in die Wüste geschickt wurde und sie saß da und der Engel Gottes begegnete und sprach zu ihr und tröstete sie und gab ihr einen Rat. Und dann sagte sie, der Herr sieht mich. Der Herr sieht mich. Und das ist einer seiner Namen. Der Herr sieht uns. Der Herr sieht dich. Der Herr sieht unsere Herzenswünsche. Er weiß darum. Und selber Sarah, die so alt war, mit dieser Verheißung, die Abraham bekommen hatte, dass der Abraham einen Sohn bekommen sollte, aus dem Nationen erwachsen würde. Und sie haben ja dann selber auch irgendwie versucht, das Ganze zu beschleunigen. Und daraus ist ja der Ismael geboren. Aber das war nicht Gottes Weg. Gott erfüllt selbst seine Verheißungen. Und Sarah war 90 Jahre alt und Abraham war 100 Jahre alt, als der Isaak geboren wurde. Und was, ihr müsst das mal lesen, was die Sarah dann sagt, jetzt bei diesem Punkt der Freude. Kapitel im ersten Buch Mose, Kapitel 21, Vers 6. Sie sagt nicht, juhu, ich hab einen Sohn gekriegt, ich hab einen Sohn gekriegt. Nein, sie sagt, Gott hat mir ein Lachen zugerichtet. Denn wer es hören wird, der wird über mich lachen vor Freude. Gott hat meine Seele berührt. Sie ist, ja, der Anlass ist der geborene Sohn, Isaak, aber was sagt sie? Meine Seele lacht wieder. Dieser Frust, diese Demütigung, dieser Makel ist weg. Gott hat mein Herz angesehen. Er hat meine Seele berührt und mich aufgerichtet. Ein neues Lachen geschenkt. Neue Lebensfreude. Habe deine Lust am Herrn, so wird er dir geben, was dein Herz begehrt. Amen. Vater, und ich danke dir dafür, dass du da bist, dass du der Herr, unser Gott bist, der uns sieht, dass dir unsere Wünsche nicht verborgen sind, dass du Wege und Mittel hast, sie zu erfüllen, Vater. Ich danke dir dafür, dass wir wissen dürfen, dass wir dir nicht egal sind, dass wir auch nicht Kinder zweiter Klasse sind, sondern als erstes, Herr, vor dir stehen dürfen, dass du jeden von uns mit gleicher Liebe liebst, Herr. Vater, und ich bete unter die unter uns, die unter ihren nicht erfüllten Wünschen leiden. Vater, und ich bitte dich, Herr, schau du unsere Herzenswünsche an. Bewege du deinen Arm, Vater. Hilf uns zur Geduld und zur ersten Liebe, aber erfülle du auch unser Herzensbegehren, Vater. Vater, ich bitte dich darum, dass du dich erweist unter uns, mit Kraft zur Geduld und auszuharren, aber auch, Herr, dass du unsere Herzens anrührst und uns ein neues Lachen gibst über den erfüllten Wunsch, den du geschenkt hast, Herr, die Erfüllung. In Jesu Namen bitte ich dich darum. Amen.